Tagesordnungspunkt 10. Das ist ein öffentliches Fachgespräch, das sich mit der Versorgungslage von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland beschäftigt. Dazu wurde auch der Familienausschuss eingeladen. Und ich sehe, es sind auch Mitglieder unter uns. Also herzlich willkommen bei uns im Gesundheitsausschuss. Ich begrüße unsere Sachverständigen sehr herzlich. Das sind Herr Tillmann Knittel vom Cornelia-Helfrich-Institut für Geschlechter- und Familienforschung und Frau Professor Dr. Mandy Mangler, das für die Bundesarbeitsgemeinschaft leitender Ärztinnen und Ärzte in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und online nehmen teil Frau Dr. Ellen Lundershausen von der Bundesärztekammer, Frau Kirsten Schmitz von Pro Familia Ortsverband Heidelberg und Herr Professor Dr. Gregor Thüsing von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Auch Ihnen herzlich willkommen. Wie Ihnen mitgeteilt wurde, hat jeder und jede von Ihnen nun die Gelegenheit, für drei Minuten Ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und ich weise nochmals auf die Öffentlichkeit des Fachgesprächs und die TV-Übertragung hin. Außerdem wird auch im Anschluss das Protokoll des Fachgesprächs im Internet veröffentlicht. Wir haben eine Reihenfolge vorgeschlagen für die Sachverständigenbefragung. Danach würde Herr Knittel beginnen. Ich darf Ihnen das Wort geben. Bitte schön. Und die Uhr läuft mit, also Sie können dann sehen, wann es gongt.
Herzlichen Dank. Ich möchte als Vertreter der Projektgruppe ELSA, der Studie Erfahrungen und Lebenslagen von ungewollt Schwangeren, an der 6 Hochschulinstitute und Universitätsinstitute beteiligt waren, unsere zentralen Studienergebnisse zum Versorgungsangebot bei Schwangerschaftsabbrüchen wie folgt zusammenfassen. Erstens. Beim Versorgungsangebot zu Schwangerschaftsabbrüchen bestehen in Deutschland deutliche Lücken. Die Versorgungslage ist dabei regional äußerst unterschiedlich. Das Bedarfsplanungskriterium des GBA im Bereich Gynäkologie wird, übertragen auf die Erreichbarkeit der nächsten Einrichtung, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, in 85 der 400 Landkreise und kreisfreien Städte, das sind 21%, nicht erfüllt. Konkrete beobachtbare Folgen der geringen Versorgung sind längere Fahrtwege und höhere Kosten für die Frauen. Zweitens. 4 von 5 Frauen stoßen beim Zugang zu medizinischer Versorgung auf mindestens eine Barriere. Dies sind am häufigsten organisatorische Schwierigkeiten und Informationsbarrieren, aber auch die Kosten. Die unterschiedlichen Versorgungsgrade in den Regionen und die Versorgungslücken spiegeln sich in den Erfahrungen der Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen wider. In Regionen mit geringem Versorgungsgrad stoßen 45% der Frauen auf 3 oder mehr Barrieren. Ein barrierearmer Versorgungszugang ist hierbei von besonderer Bedeutung, da sich Frauen mit ungewollten Schwangerschaften signifikant häufiger als der Durchschnitt in schwierigen Lebenslagen befinden und über weniger Ressourcen verfügen. Drittens. Der Zugang zu medizinischer Versorgung wird durch die im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen weit verbreitete Stigmatisierung auf vielfältige Weise negativ beeinflusst. 84% der Frauen mit Schwangerschaftsabbruch berichten von internalisierter Stigmatisierung in Form von Scham- und Schuldgefühlen. Hierdurch werden der Zugang zu verlässlichen Informationen erschwert und Hürden auf dem Weg zur medizinischen Versorgung aufgebaut. Viertens. Auch auf Seiten der befragten Gynäkologinnen und Gynäkologen zeigen sich Hindernisse, die zu einem schlechteren Versorgungsangebot führen. In dem unter anderem von uns untersuchten Regierungsbezirk Tübingen als Beispiel führen etwa lediglich 21% der befragten Fachärztinnen und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche nach Beratungsregelungen durch. Dabei lehnen insgesamt lediglich 6% der befragten Gynäkologinnen und Gynäkologen die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen prinzipiell ab. Jeweils ein Drittel nennt dagegen, dass ihre Einrichtung keine Abbrüche anbietet oder dass sie keine geeigneten Räumlichkeiten haben. Auch wenden lediglich 52% der befragten Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführen, die schonendere und kostengünstigere WHO empfohlene medikamentöse Abbruchmethode an. Als eine Barriere erweist sich hier die vielfach fehlende Weiterbildung. Generell wird von 88% der befragten Gynäkologinnen und Gynäkologen eine Aufnahme des Schwangerschaftsabbruchs in die fachärztliche Weiterbildungsordnung gewünscht. Herzlichen Dank.
Oh, das war fix. Vielen Dank. Dann Frau Schmitz, Sie dürfen sich entstummen.
Ja, vielen Dank. Guten Tag. Mein Name ist Kirsten Schmitz. Ich spreche heute als Vertreterin von Pro Familia, einem Verband mit über 200 Beratungsstellen in Deutschland, politisch und konfessionell unabhängig. Im Konfliktgespräch bei ungewollten Schwangerschaften geht es Klientinnen ganz konkret darum, Informationen zur weiteren Versorgungslage vor Ort zu erhalten, im Internet recherchierte Inhalte zu überprüfen, den Ablauf des Schwangerschaftsabbruchs überhaupt zu verstehen und darüber hinaus zu erfahren, welche Hilfs- oder auch Unterstützungsangebote es für die eigene individuelle Situation gibt. Auf die Weise können Frauen persönliche Abwägungsprozesse leichter besprechen und Schritt für Schritt herausfinden, wie es weitergeht. Seit einigen Jahren wird bei uns jedoch sehr deutlich, die Versorgung von Frauen, die dann einen Abbruch durchführen möchten, ist einfach nicht mehr flächendeckend gesichert. Die ELSA-Studie, wie Herr Knittel schon erwähnte, bestätigt, was wir bei Pro Familia täglich erleben. Die Frauen stehen insbesondere in einigen Regionen in Deutschland, gerade im Süden, wo ich herkomme, vor langen und belasteten Organisationsprozessen, wenn sie den Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Das bedeutet sehr konkret, die Frauen haben keinen selbstverständlich wohnortnahen Zugang zu einer medizinischen Versorgung. Sie können nicht frei wählen, welche Methode beim Abbruch angewendet wird. Sie müssen weite Wege zurücklegen, die sich oft sehr schwer mit Beruf, Familie oder Kinderbetreuung vereinbaren lassen. Viele Frauen haben auch schon Kinder, die einen Schwangerschaftsabbruch machen. Die Frauen müssen innerhalb von kürzester Zeit viele Termine koordinieren unter sehr großem Druck. Besonders betroffen sind Menschen mit eingeschränkter Mobilität, mit Sprachbarrieren oder auch vor allem junge Frauen oder jene, die in abhängigen Beziehungen leben oder wenig Unterstützung in ihrem Umfeld erfahren. Sie müssen mehr Menschen in die Abläufe mit einbeziehen, als sie es eigentlich möchten, weil sie die Schwangerschaft eigentlich vertraulich halten möchten. Scham- und Schuldgefühle wurden schon erwähnt, auch Angst vor Stigmatisierung erschweren die zusätzlichen Schritte, Unterstützung zu holen. In den meisten Bundesländern ist die persönliche Schwangerschaftskonfliktberatung bisher nur als Face-to-Face-Beratung erlaubt, also niedrigschwellige Online-Beratung, gerade für Krisensituationen, die so wesentlich wären, sind in vielen Bundesländern nicht zugelassen. Eine bundeseinheitliche Regelung dazu fehlt. Hinzu kommt die finanzielle Belastung, die Beantragung von Kostenübernahmen über die Schwangerschafts-, auch über die Krankenkassen. Auch 300 bis 800 € mal selbst aufzubringen in kürzester Zeit ist für viele Selbstzahlerinnen nicht möglich. Auch fehlen die Informationsquellen, also das heißt öffentlich zugängliche Informationen über die konkrete Situation. Beratungsstellen, die eine zentrale Lotsenfunktion haben, müssen oft selbst herausfinden, welche Ärzte an welchen Tagen für welche Patientin mit welchen Methoden Schwangerschaftsabbrüche machen. All das kostet Zeit und Ressourcen. Und daher begrüßen wir das sehr, dass das Thema im Bundesgesundheitsausschuss aufgenommen wird. Und ich möchte das ausdrücklich auch nochmal betonen, der Schwangerschaftsabbruch ist unabhängig von seinen unterschiedlichen ethischen oder auch emotionalen Bewertungen Teil der Gesundheitsvorsorge und so sollten Frauen ihn auch erleben können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen, auch für die Zeitdisziplin. Und ich gebe das Wort an Frau Professor Mangler. Bitte schön.
Vielen Dank für die Einladung. Ich spreche als Chefärztin, die täglich mit Frauen und anderen Ärzten und Ärztinnen arbeitet, die reproduktive Entscheidungen treffen müssen. Der Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland medizinisch sicher, aber strukturell stark erschwert. Das haben wir schon gehört. Es liegt nicht an der Medizin, sondern an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die ELSA-Studie ist die qualitativ hochwertigste Studie, die wir in Deutschland haben. Sie hat mehrere tausend Frauen eingeschlossen. Und auf diese Daten können wir uns stützen und verlassen. Heute erleben wir vielerorts Versorgungsengpässe, zu wenig Praxen, lange Wege, eingeschränkte Wahlfreiheit zwischen medikamentösen und operativen Abbruch. Und solange der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch steht, bleibt er formal eine Straftat, auch wenn er unter bestimmten Bedingungen dann straffrei bleibt. Und diese Kriminalisierung erzeugt in meinem Alltag Unsicherheit und auch für andere Ärztinnen, erschwert die Ausbildung, Versorgung und die Forschung. Und sie verhindert zum Beispiel, dass an den Universitäten Schwangerschaftsabbrüche und deren Durchführung gelehrt werden. Und auch in der Fachärztin-Weiterbildung ist nicht festgehalten, dass man die Maßnahmen für Schwangerschaftsabbrüche lernen muss. Und das bedeutet, man kann Ärztin sein und auch sogar Fachärztin für Gynäkologie, ohne jemals sich damit auseinandergesetzt zu haben, wie operative Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen sind. Und bei Schwangerschaftsabbrüchen sind wir Ärzte und Ärztinnen uns auch unsicher. Der Paragraph 218 ist bewusst wahrscheinlich schwammig gehalten. Diese Unsicherheit ist gewollt. Bei keinem anderen Eingriff muss ich zum Beispiel auch Patientinnen Daten melden. Daten wie, wie alt ist die Patientin, wie viele Kinder hat sie, ist sie verheiratet? Und das ist natürlich auch bei einer medizinischen Leistung nicht adäquat. Eine Entkriminalisierung ist also Voraussetzung auch für Qualitätssicherung. Und erst wenn der Abbruch als Teil der regulären Gesundheitsversorgung anerkannt ist, dann können wir Ärzte und Ärztinnen diese Gesundheitsleistung lehren und stigmafrei auch durchführen und Frauen auch umfassend beraten, ohne Angst vor den rechtlichen Konsequenzen. Medikamentöse Abbrüche sollten niederschwellig vom Gesundheitspersonal, zum Beispiel auch anderen Fachrichtungen, nicht nur den Gynäkologinnen oder auch Hebammen begleitet werden können und in Zusammenarbeit mit den Gynäkologinnen. Und nur so können wir erreichen, was wir eigentlich wirklich wollen, eine im Alltag sichere und praktikable Versorgung, die nicht auf dem Rücken der Patientinnen basiert. Danke.
Vielen Dank, Frau Dr. Mangler. Frau Dr. Lundershausen.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich vertrete heute die Bundesärztekammer, spreche aber auch persönlich als Ärztin mit Erfahrung in verschiedenen Gesundheits- und Gesellschaftssystemen. Der diesjährige Deutsche Ärztetag hat sich dafür ausgesprochen, den Schwangerschaftsabbruch in Deutschland außerhalb des Gesetzbuches zu regeln. Der Ärztetag sieht darin die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Entstigmatisierung, einer Verbesserung der Versorgungslage und einer größeren Rechtssicherheit. Das ist schon angesprochen worden. Dieses Votum war eingebettet in eine Reihe weiterer Forderungen. So hat der Ärztetag für den Erhalt des verbindlichen, ergebnisoffenen Beratung und der geltenden Fristenlösung bis zur 12. Schwangerschaftswoche votiert. Als Ausgangspunkt aller Überlegungen hat der Ärztetag gefordert, sowohl das Recht der Frauen auf Leben, Gesundheit und Selbstbestimmung als auch das Recht des Ungeborenen auf Leben zu beachten. In den Mittelpunkt des heutigen Gespräches, so kann ich der Einladung folgen, stehen ja aber nicht die rechtlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch, sondern die Frage der guten Versorgung. Lassen Sie mich deswegen einige Punkte nennen, die der Deutsche Ärztetag für eine gute Versorgung gefordert hat. Erstens, es muss weiterhin eine persönliche Gewissensentscheidung bleiben, ob Ärztinnen und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder nicht. Wer Abbrüche durchführt, muss wirksam vor Drangsalierung, Bedrohung und Angriffen geschützt werden. Zweitens, der Schwangerschaftsabbruch muss weiterhin dem Arztvorbehalt unterliegen und darf nur in einer Einrichtung vorgenommen werden, in der auch notwendige Nachbehandlungen gewährleistet sind. Drittens, es liegt im Interesse der bestmöglichen Versorgung der Frauen, dass Abbrüche durch Fachärzte und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe durchgeführt werden. Damit die Frauen eine Wahl zwischen den Methoden haben, müssen Angebote sowohl zum operativen wie zum medikamentösen Schwangerschaftsabbruch in allen Regionen Deutschlands niederschwellig und in erreichbarer Entfernung zur Verfügung gestellt werden. Der Ärztetag hat sich zu der Frage, wo die Grenze einer erreichbaren Entfernung liegt, nicht geäußert. Lassen Sie mich anmerken, dass die ELSA-Studie zugrunde gelegte Entfernung von 40 Autominuten nicht gut begründet erscheint. Das ist auch im Kontext mit der bevorstehenden Krankenhausreform noch einmal zu betrachten. Das gilt umso mehr, da die Entfernungen, die dort vorgenommen worden sind, verändert worden sind. Fünftens, die Vorgaben für das Medizinstudium, die Facharztweiterbildung, die ärztliche Fortbildung berücksichtigen bereits jetzt das Thema Schwangerschaftsabbruch. Es geht also nicht um neue Regeln, sondern um die praktische Umsetzung. Das hat gerade bei einem so sensiblen Thema damit zu tun, wie viel Zeit und Ruhe Lehrende wie Lernende unter den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen haben. Trotz aller aktuellen negativen Wirtschaftszahlen leben wir in einem wohlhabenden Land. Deshalb macht es uns nachdenklich, dass Frauen sich nach wie vor häufig aus finanziellen und beruflichen Gründen zu einem Schwangerschaftsabbruch veranlasst sehen. Auch die Zahlen stimmen nachdenklich. In Deutschland erfolgen jährlich über 100.000 Schwangerschaftsabbrüche.
Frau Dr. Lundershausen.
Ich bin gleich fertig.
Dem Einsatz steht noch, bitte.
Die Zahl der geborenen Kinder von 700.000 gegenüber. Die Zahl hat abgenommen. Deswegen sind mir zum Abschluss zwei Appelle des Ärztetages besonders wichtig. Wir müssen mehr für Prävention ungewollter Schwangerschaften tun. Wir brauchen mehr und bessere Aufklärung über Kontrazeption. Zweitens, die Grundlage einer guten Versorgung von Frauen in Schwangerschaftskonflikten setzt bessere Beratung und Hilfsangebote in allen Bereichen voraus. Hier ist die Gesellschaft in der Pflicht. Vielen Dank.
Dann hätten wir abschließend noch Herrn Professor Thüsing.
Frau Vorsitzende, herzlichen Dank. Wenn ich zu lang bin, dann grätschen Sie bitte auch so radikal bei mir hinein.
Danke, werde ich tun.
Ja, es fühlt man sich vielleicht besser, wenn es vorher erlaubt wird. Ich will mich auf das beschränken, was Gegenstand des heutigen Gesprächs ist, die Versorgungslage von Schwangerschaftsabbrüchen, Generalangriffe auf 218, die man vorher und nachher vertreten hat und vertreten wird, gehören heute hier nicht dahin. In 3 Minuten muss man wenig sagen. Als Jurist kann ich hier ohnehin nur wenig sagen, weil wenn über die Versorgungssicherheit bei Schwangerschaftsabbrüchen gesprochen wird, dann ist das ja eine faktische, keine juristische Frage. Was ich Ihnen aber sicher sagen kann, wegen § 13 Absatz 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz brauchen Sie nichts zu tun. Wer anderes behauptet, und das wird es ja teilweise, der irrt. Nach dieser Norm stellen die Länder ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen und den ungehinderten Zugang zu diesen sicher. Es ist richtig, es wird Land auf, Land ab diskutiert, ob das noch der Fall ist. Zuletzt etwa im Landtag von Schleswig-Holstein vor wenigen Wochen. Um es aber klar zu sagen, die gesetzliche Pflicht, die wir aktuell haben, ist überall erfüllt. Denn die Norm sagt nicht, dass ein Schwangerschaftsabbruch stets unkompliziert möglich sein muss, sondern es reicht, dass er überhaupt möglich ist, dass es nicht an fehlenden Kapazitäten scheitert. Und das hat, soweit ersichtlich, noch keiner behauptet. Es wurden Wegstrecken von 40 Minuten als Maßstab angelegt. Ich will Ihnen deutlich machen, wie sehr sich das vom gesetzgeberischen Maßstab entfernt hat. Diese 40 Minuten sind frei gegriffen, ohne jeden Anhaltspunkt aus einer normativen Grundlage. Wenn Sie sich die Gesetzesbegründung, die in den vergangenen Regelungen zugrunde lag, mal anschauen, da steht es, zur Verwirklichung des Schutzkonzepts hat der Staat für das Bereitstellen ärztlicher Hilfe zum Abbruch der Schwangerschaft, und jetzt kommt es, in einer Entfernung zu sorgen, die von der Frau keine über einen Tag hinausgehende Abwesenheit von ihrem Wohnort verlangt. Das ist der gesetzliche Maßstab, nicht 40 Minuten. Und wie Frau Lundershausen, deren These ich auch im Übrigen vollumfänglich zustimme, ja bereits gesagt hat, diese 40 Minuten, die der ELSA-Studie zugrunde lagen, haben keine normative Grundlage. Im Koalitionsvertrag heißt es nun, für Frauen in Konfliktsituationen wollen wir den Zugang zu medizinisch sicherer und wohnortnaher Versorgung ermöglichen. Wohnortnah klingt in der Tat nach flächendeckend, und das wäre genau das, was man bislang eben nicht normativ wollte. Man müsste insofern das Gesetz ändern, wenn man es zur rechtlichen Verpflichtung machen würde. Das wäre aber durchaus ein Systembruch. Aktuell gilt allgemein bei der Gesundheitsversorgung, dass ein bedarfsgerechter Gesundheitsversorgung vorgehalten werden muss, einer ausreichenden Anzahl. Diese ausreichende Anzahl ist wohnortnah dort verpflichtend, wo eine Dringlichkeit vorliegt. Wo die Dringlichkeit des Eingriffes nicht vorliegt, sind nach allgemeiner Meinung längere Wegstrecken zumutbar. Was also bei der allgemeinen Heilung zumutbar ist an Wegstrecke, das soll bei der Beendigung vulnerablen Lebens nicht gelten. Da soll es anders sein. Das wäre eine Umkehrung der bisherigen Prinzipien. Und eine solche Umkehrung würden ich bin gerade mitten im Satz. Sie brauchen mich nicht mitten im Satz zu unterbrechen.
Sie haben mich dazu aufgefordert, reinzugrätschen.
Ja,
dem folge ich an dieser Stelle.
Es ist Gepflogenheit, dass man die Vorsitzende nicht in ihrer Sitzungsleitung kritisiert.
Zumal Sie mich aufgefordert haben, reinzugrätschen. Und genau das tue ich an dieser Stelle. Und ich bitte Sie, den Satz jetzt noch zu Ende zu bringen. Und dann werden wir in die Fragerunde gehen.
Ich verzichte auf die Fortführung dieses Satzes.
Vielen Dank. So, dann gehen wir jetzt in die Fragerunde und ich erkläre noch mal kurz das Verfahren. Jede Fraktion hat 5 Minuten Zeit, also Fragen an die Sachverständigen zu richten, die dann auch gleich beantwortet werden, sodass also so eine Art Dialog entsteht. Und nach 5 Minuten wechselt das Fragerecht. Und auch hier bitte ich auf die Zeit zu achten. Und es beginnt die Fraktion der CDU-CSU, Frau Zollner. Bitte schön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn Tillmann-Knittel. Und zwar die Ziel des Forschungsvorhabens von ELSA war ja eben, dass die Analyse beruht auf den Auswertungen von Stichproben 600 Frauen mit ungewollt abgebrochenen Schwangerschaften sowie 570 Frauen mit ungewollt ausgetragenen Schwangerschaften. Was ich auch finde, was ein Thema ist, weil Stigmatisierung passiert ja in beide Richtungen. Und deswegen aus meine Frage an Sie, wie unterscheiden sich laut Studie Stigmatisierungserlebnisse von Frauen, die eine ungewollte Schwangerschaft ausgetragen haben, von den Frauen, die einen Abbruch haben vornehmen lassen?
Also generell ist es so, dass ungewollte Schwangerschaften an sich eben auch als stigmatisierend empfunden werden. Zum Teil gibt es auch heftige Vorwürfe, gerade wenn die Schwangerschaften eben ausgetragen werden sollen, auch gegen den Willen oder in einer ungünstigen Situation. Wir haben die Stigmatisierungserlebnisse bei Frauen, die Schwangerschaften abbrechen, als stärker und verbreiteter erlebt.
Wie haben Sie denn Erkenntnisse in dem Bereich, dass Sie uns Empfehlungen geben sollen oder können als Experte, was wir eben als Unterstützungsmaßnahme auch tun können, noch verstärkter für die Frauen, die eben die ungewollt schwanger wurden und dann eben das Kind ausgetragen haben? Weil mir ist es ein Anliegen, dass wir auch auf diese Stigmatisierung und diese Frauen, dass wir die mit im Blick haben.
Also ein Punkt bei dieser Sache ist, dass nach unseren Frauenlebendaten eine andere Studie, die wir für die BZGA oder für das BIRC, wie es jetzt heißt, durchführen, kommen wir eigentlich zu den Ergebnissen, dass von ungewollten Schwangerschaften ja ein Drittel bis zur Hälfte ausgetragen werden. Ein Punkt, weshalb Schwangerschaften auch ungewollt sind, sind einfach, es ist immer eine klare, schwierige Situation erkennbar, um ein Kind auszutragen, sei es finanziell, beruflich, sei es krisende Partnerschaft. Das heißt, man sieht immer einen deutlichen Unterschied auch, das denke ich ist ein wichtiger Punkt, zu Frauen, die Kinder wollen, die Kinder austragen wollen. Und das heißt, eigentlich sind die wirklichen Unterstützungen sind wirklich in diesen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf, von Kinderbetreuung und sonst was in dem Groben zu sehen.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne meine nächste Frage an Frau Professor Mangler noch mal sprechen. Also ein Ergebnis der Studie war ja auch, dass sich die Frauen schon auch an ihren sozusagen originären Frauenarzt oder ihre originäre Frauenärztin wenden, weil sie dort eben das größte Vertrauensverhältnis auch erleben. Und deswegen wollte ich Sie in dem Bereich fragen. Wir haben je nach Region unterschiedlich. Natürlich nehmen wir das wahr, dass ganz grundsätzlich die gynäkologische Versorgung unter Druck ist und natürlich in speziellen Bereichen oder herausfordernderen Bereichen noch mal stärker. Also was würden Sie uns mitgeben auf den Weg, um eben ganz grundsätzlich und damit aber natürlich auch für die besonderen Herausforderungen in diesem Bereich, was wir da unternehmen sollten als Politik und zum Beispiel auch in Bezug auf die Bedarfsplanung?
Ja, danke. Also genau, wir haben einen demografischen Wandel, auch bei den niedergelassenen Gynäkologinnen. Es werden weniger. In manchen Regionen haben wir ein Drittel der Gynäkologinnen, die Schwangerschaftsabbrüche begleiten. Zum Beispiel hier in Berlin, das ist relativ viel. In anderen Regionen sind es vereinzelte und wir haben nicht viele Gynäkologinnen, auf die wir zurückgreifen können. Deswegen wäre die Frage, wie stark verankert man das in einer medizinischen Gesundheitsleistung an sich? Also wie kann man einen Schwangerschaftsabbruch so wie alle anderen medizinischen Leistungen auch in den Alltag einflechten, zum Beispiel in Bezug auf die Aufklärung 24 Stunden vorher, in Bezug darauf, möchte ich als kann ich als Gynäkologin stigmafrei Schwangerschaftsabbrüche anbieten als medizinische Leistung, kann ich das einfach in mein Leben einflechten, so wie andere Gesundheitsleistungen eben auch. Und da geht es dann um Fachärztin-Weiterbildung oder auch Lehre an den Universitäten zum Beispiel. Also der Rat wäre, sich anzugucken, welche Gynäkologinnen entscheiden sich dagegen, welche Kliniken entscheiden sich dagegen und sind es konfessionelle Gründe, die man vielleicht dann diskutieren kann oder sind es Einzelentscheidungen von gewissen Chefärzten, die das komplett für ihre Abteilungen selber entscheiden, dass diese Abteilung zum Beispiel keine Schwangerschaftsabbrüche begleitet und nicht die Wahlfreiheit auch den einzelnen Ärztinnen lässt.
Ja, vielen Dank. Für die AfD spricht Frau Kempf, bitte.
Also meine Frage geht an Herrn Professor Thüsing. Sehr geehrter Herr Professor Thüsing, unabhängig davon, dass die ELSA-Studie wissenschaftliche Kriterien schon deshalb nicht erfüllt, weil die Vorsitzende von Pro Familia, einer Organisation, die sich als Aktivistin gegen die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs verstehen, also Daphne Hahn, wegen dieser Eigenschaft, also als Vorsitzende einer Lobbyorganisation, gar nicht hätte als Studienleiterin beauftragt werden dürfen, ebenso wie die Aktivistin des ebenfalls beauftragten Instituts für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule Merseburg, die sich auch als als Abtreibungsaktivisten verstehen, wurde für dieses Fachgespräch hier der Titel Versorgungslage von Schwangerschaftsabbrüchen gewählt. Ein Ausdruck, den Sie selbst nicht verwendet haben. ist es also, unterliegt es nicht einem Denkfehler, hier von vorgeburtlichen Kindestötungen als einer Versorgung zu sprechen, wo das Ungeborene und seine Mutter doch keinen Mangel an Gesundheit haben? Oder handelt es sich nicht um eine bewusste Begriffsverwirrung zynischer Art, da es sich um eine Versorgung mit Tötungen handelt?
Herr Thüsing, bitte.
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, das ist eine Frage, die ein Jurist schwer beantworten kann. Von Versorgungslage zu sprechen, ist nicht die Wortwahl des Gesetzgebers. Dort spricht man von Angebot. Ich denke aber, man sollte weniger über Begrifflichkeiten streiten als über die Sache, die dahinter steht. Dass Frauen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen dürfen, wenn sie den gesetzlichen Regelungen folgen, dass das ihre Entscheidung ist, die der Gesetzgeber respektiert. Das ist eben das, was hier nicht im Fokus des Fachgesprächs steht. Im Fokus des Fachgesprächs steht es, inwieweit Rahmenbedingungen geschaffen werden sollen oder eben müssen, die solche Schwangerschaftsabbrüche ermöglichen oder erleichtern. Hier ging es mir in meiner Stellungnahme darum, deutlich zu machen, dass wir aktuell einen Maßstab haben, der darauf abzielt, die Möglichkeit zu gewährleisten. Die weitergehenden Forderungen von wohnortnaher Versorgung, von 40-Minuten-Regel, das ist eben etwas, was im aktuellen Gesetz nicht drinsteht. Und es wäre auch etwas, was in den übrigen Regelungen des Krankenversicherungsrechts, des Gesundheitsversorgungsrechts insgesamt doch im Widerspruch stehen sollten. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Versorgung. Bei nicht dringenden Eingriffen heißt aber bedarfsgerecht durchaus eine Versorgung, die auch längere Wegstrecken in Kauf nehmen kann. Wäre also meines Erachtens doch sehr begründungsbedürftig, bei den Schwangerschaftsabbrüchen eine flächendeckendere, eine wohnortsnähere Versorgung zu fordern und zu gewährleisten, als das bei der Nutzung eines Linksherzkatheter-Messplatzes der Fall ist.
Jetzt spricht eben nicht von Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen, sondern nur von einem Angebot an Einrichtungen zur Vornahme derselben. Und deswegen kommt es auf die Wortwahl schon drauf an, wird nämlich durch den Ausdruck Versorgung, also eine Darstellung als normale Gesundheitsleistung, nicht das Bewusstsein vom Unrecht der vorgeburtlichen Kindestötung, die verfassungsrechtlich gefordert ist, geschwächt.
Mikro aus, weil dann kommt die Kamera auf. Nee, nicht Sie, Herr Thüsing, sondern die Kollegin, damit die Kamera wechseln kann auf Sie dann.
Die Kamera ist bei mir?
Genau, bitte, Sie dürfen.
Wunderbar. In der Tat, also sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, es ist richtig, das Bundesverfassungsgericht fordert das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit dieses Eingriffes. Das hat es zweimal bestätigt in den maßgeblichen Entscheidungen. Und natürlich muss sich das im Gesetz auch widerspiegeln. Das ist aber durch den 218 gewährleistet und auch die Übernahme von Kosten durch die Krankenversicherung, die ja in bestimmten Rahmenbedingungen möglich ist, bereits jetzt, ist auch nach den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts nur möglich, wenn weiterhin das Bewusstsein besteht, dass hier eben keine Gesundheitsversorgung im engeren und klassischen Sinne betrieben wird, sondern dass es sich hier um einen Schwangerschaftsabbruch, das zur Beendigung eines ungeborenen Lebens führt.
Dankeschön. Dann wäre jetzt Frau Dr. Seitzel für die SPD-Fraktion an der Reihe.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Erstmal ein herzliches Dank für die Sachverständigen, dass wir heute dieses Fachgespräch zu diesem wichtigen, gerade auch für Frauen sehr, sehr wichtigen Thema führen dürfen. Ich will gerne hier in der Runde alle Abgeordneten dazu plädieren, einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht als AktivistInnen zu diffamieren, sondern das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im besten Wissen und Gewissen ihre Forschung durchführen. Meine erste Frage geht an Frau Dr. Lundershausen. Der 129. Deutsche Ärztetag hat ja dieses Jahr auch einen Beschluss gefasst zum Paragraphen 218. über den Sie hier gesprochen haben. Vielleicht könnten Sie hier noch mal darstellen, was der Beschluss des Deutschen Ärztetages noch mal ist zum Paragraphen 218. Und dann würde mich noch interessieren, auch die Frage geht an Sie, wie die Ausgestaltung dieses Beschlusses dann auch aussehen kann.
Also, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, also der Deutsche Ärztetag hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, insofern Rechtssicherheit für Betroffene und für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen, dass die Frage der Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs geklärt wird und man damit eine weniger stigmatisierte Form der Betreuung der Behandelten und der Ärzteschaft erreichen kann. Es ist aber dabei besonders hervorgehoben worden, dass es bestimmte Punkte gibt, die die Ärzteschaft gerne beibehalten oder besonders betont haben möchte. Einmal der Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche, die Beratungspflicht, weil darin auch die Chance liegt, während des Lebens zu schützen, und die Vornahme, zumindest dann, wenn es möglich ist, was Sicherstellungsprobleme und Versorgungsprobleme angeht, dass der Eingriff von Fachärzten und Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe vorgenommen wird, da es hier auch darum geht, die entsprechenden Komplikationen, die entstehen können, sowohl bei der operativen als auch bei der medikamentösen Therapie beherrschen zu können. Und dass weiterhin der Arztvorbehalt, also die Vornahme des Schwangerschaftsabbruchs durch Ärztinnen und Ärzte in den Vordergrund gerückt wird und man daran auch festhält. Und man möchte gern, dass die betroffenen Frauen die Wahl zwischen den Methoden haben, also einmal, ob sie einen operativen oder einen medikamentösen Abbruch der Schwangerschaft vornehmen lassen möchten. So vielleicht dazu. Wie die Rechtslage dann im Letzten aussieht und wie die juristischen Implikationen in Zukunft vorgenommen werden sollen, das muss letzten Endes die Gesellschaft entscheiden und die dafür politisch zuständig sind. Das obliegt nicht der Ärzteschaft.
Vielen herzlichen Dank. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber die Zeit ist begrenzt. Ich würde gerne noch eine Frage an Herrn Knittel stellen. Es ist jetzt gerade über das Thema wohnortnahe Versorgung gesprochen worden, was ja auch im Koalitionsvertrag ein wichtiger Schwerpunkt ist beim Thema Schwangerschaftsabbrüche. Es gibt offensichtlich unterschiedliche Definitionen von wohnortnaher Versorgung, die auch irgendwie eine Anreise von, keine Ahnung, 5-6 Stunden beinhaltet. So habe ich das verstanden. Deswegen würde ich Sie gerne noch mal fragen. Sie haben diese 40 Minuten reingeschrieben. Was bedeutet denn diese wohnortnahe Versorgung für die betroffenen Frauen? Wie wichtig ist es für deren Wohlergehen und für ihre Gesundheit?
Ja, wir halten es aus mehreren Gründen bei ELSA für sachgerecht gehalten, uns an dem GBA-Kriterium zur Versorgung im Bereich Gynäkologie zu orientieren, hat mehrere Gründe. Das eine ist, man muss generell mal sagen, die einbezogenen Einrichtungen. Es ist sehr intransparent, das Bild in Deutschland. Hier ist auch ein Viertel dabei, die maximal 10, meistens weniger Abbrüche pro Jahr überhaupt durchführen. Das heißt, da ist fraglich, inwiefern die eigentlich zu dem Versorgungsangebot gerechnet werden können oder sie das auch nicht nur für eigene Patientinnen durchführen. Also insofern ist das schon mal ein Punkt. Der Barriereversorgungszugang ist bei Schwangerschaftsabbrüchen eben von besonderer Bedeutung, weil wir es hier um Patientinnen zu tun haben, die in über besonders wenige Ressourcen verfügen, eben meistens oft auch kleine Kinder haben und finanziell knapp bei Kasse sind. Wie gesagt, es hat einen Grund, weshalb sie Schwangerschaften abbrechen wollen. Genau. Und wir ganz abschließend sehen es auch empirisch in den Daten, dass dieses 40-Minuten-Kriterium sich einfach auf Barrieren auswirkt.
Vielen Dank. Dann Bündnis 90 Die Grünen. Wer spricht? Frau Dr. Kappert-Gonta.
Frau Vorsitzende, ich beginne und dann übernimmt meine Kollegin Ulle Schaus. Vielen Dank an alle Expertinnen, dass Sie heute hier sind und auch danke an den Ausschuss, dass es möglich ist, dieses wichtige Fachgespräch zu den Ergebnissen der wissenschaftlichen ELSA-Studie hier öffentlich durchzuführen. Frau Professor Mangler, Sie haben ja gesagt, dass die politischen Rahmenbedingungen, überhaupt Rahmenbedingungen, aber auch gerade die politischen, die Versorgungslücken befördern. Was braucht es, um Versorgungslücken zu schließen an politischen Rahmenbedingungen? Und warum ist die Entkriminalisierung so wichtig, um hier den medizinisch sicheren Zugang zum Schwangerschaftsabbruch auch zu ermöglichen?
Wenn wir Schwangerschaftsabbrüche als medizinische Leistung begreifen, dann werden alle Ärzte und Ärztinnen diesen auch anbieten und jenseits ihrer eigenen Meinung, die ja sein kann, wie sie mag, eben auch Patientinnen versorgen. Deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, sich zu fragen, wie können die Ärzte, Ärztinnen letztendlich Schwangerschaftsabbrüche lernen und dann eben auch durchführen, ohne dadurch benachteiligt zu werden und in ihrem Patientinnen-Ärztinnen-Verhältnis stigmatisiert und ja, eine erschwerte Barriere zu haben.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Schmitz von PROFA. Die Frage an Sie, welche Hürden sehen Sie für Frauen in einer ungewollten Schwangerschaft? Welche besonderen Herausforderungen haben Frauen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen? Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Und vieles ist auch schon aufgegriffen worden. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass die ELSA-Studie sehr gut die Praxis widerspiegelt, in der viele Frauen sich befinden. Und möchte auch noch mal betonen, dass einfach die Situation bei gesundheitlicher Versorgung, beim Schwangerschaftsabbruch, dadurch, dass es ein stark stigmatisiertes gesellschaftliches Thema ist, nicht zu vergleichen ist mit der Versorgungssituation bei anderen Erkrankungen oder medizinischen Behandlungsmöglichkeiten. Die Hürden, die Frauen haben als allererstes, ist einfach der Zugang zu Informationen. Also Internet bietet Recherche, aber wenig konkrete Informationen zur Versorgungslage vor Ort, zu konkreten Abläufen. Das heißt, da müssen Frauen tatsächlich dann in Beratungsstellen erfragen, um was es geht. Und auch Beratungsstellen haben oft keinen Zugriff auf den Informationspool, der differenziert darstellt, wie Versorgung vor Ort gewährleistet ist. Das heißt, es sind mühsame Recherchen. Die Frauen müssen Personen mit einbeziehen, die sie vielleicht überhaupt nicht mit einbeziehen möchten. Auch da nochmal, wenn Frauen Kinder haben, ist schon mehrfach aufgegriffen worden, aber auch vor allem im beruflichen Kontext. Sie müssen Abwesenheitszeiten in irgendeiner Form organisieren und vielleicht manchmal auch rechtfertigen. Das heißt, sie müssen sehr viel offener mit diesem Thema umgehen, als sie es vielleicht auch wollen. Sie müssen jemanden organisieren, der vielleicht sie nach der Narkose abholt oder der bei einem medikamentösen Abbruch sie zu Hause begleitet, wenn es im Home-Use gemacht werden kann. Also all das sind wirklich organisatorische Hürden, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Es liegen Wartezeiten dazwischen, es liegen Öffnungszeiten dazwischen. Nicht immer haben Beratungsstellen sofort einen Termin frei. Manchmal führen Ärzte, Ärztinnen Schwangerschaftsabbrüche nur an einem Tag in der Woche durch. Genau.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich möchte Herrn Knittel fragen. Wir haben jetzt ja von vielen Barrieren gehört beim Zugang zum medizinisch sicheren Schwangerschaftsabbruch. Die ELSA-Studie hat das ja sehr gut ausgeführt. Was braucht es denn, um diese Hürden zu reduzieren?
Also wir sehen eine Vielzahl von Barrieren. Letztendlich sind sie zwei miteinander verbundenen Bereichen vielleicht zuzuordnen. Das eine ist eben wirklich ein lückenhaftes Versorgungsangebot und das zweite die Stigmatisierung, die sich in Richtung Informationsbarrieren eben auswirkt und wenn eben ja, ein lückenhaftes Angebot oder ein dünnes Angebot auf eine schlechte Informationslage, schlechte Informationsmöglichkeiten trifft, dann kommt es eben zu erheblichen Barrieren.
Ganz herzlichen Dank.
Frau Professorin Mangler, an Sie noch mal die Frage in den letzten Minuten. Können Sie präzisieren, warum die aktuelle Situation die Ärztinnen in ihrem Handeln einschränkt? Also welchen Stellenwert hat das Thema Schwangerschaftsabbrüche in der aktuellen Fachärztinnenausbildung und welche Konsequenzen?
Patientinnen kommen zu uns, die Hürden hinter sich haben, Zugangsbarrieren, die vielleicht keine Einrichtung bekommen haben, die ungefragte Ratschläge oder andere Stigmatisierungserfahrungen haben. Das heißt, wir treffen auf Menschen, die bedürftig sind. Und dann ist es so, dass Paragraph 218 bewusst schwammig gehalten ist. Zum Beispiel steht da 3 Tage soll gewartet werden, bis dann der Eingriff durchgeführt wird. Was sind 3 Tage? Keiner weiß, ob es 72 Stunden sind, wie es bewusst schwammig gehalten. Man muss viele Ärzte, Ärztinnen sagen, sie stehen mit einem Bein im Gefängnis, wenn sie Patientinnen mit Schwangerschaftsabbrüchen betreuen. Und das macht etwas mit dieser Ärztin-Patientinnen-Beziehung. Und das ist nicht entstigmatisiert.
Vielen Dank. Dann ist abschließend noch die Linke, Frau Stange. Sie sind dran. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Genau. Und auch vielen Dank an die Sachverständigen für das offene Gespräch heute, um herauszufinden, wie wir genau dieses Thema als Teil der Gesundheitsvorsorge endlich anerkennen können und welche Methoden fehlen, vor allem in der Fläche, um dies auch dorthin zu bringen, nach vorne gewandt und modern gedacht. Ich würde einfach ganz gerne Herrn Knittel noch mal nachziehen, tatsächlich die Frage, genau welche gesetzgeberischen Änderungen einfach Sie als Konsequenz aus der Studie vorschlagen.
Also es war nicht unser eigentliches Ziel, auch nicht unser Auftrag, gesetzgeberische Änderungen vorzuschlagen. Was wir eben machen konnten auf wissenschaftlicher Grundlage, waren bestimmte Sachverhalte schildern und auch Handlungsbedarfe signalisieren. Der Weg, wie es dahin kommt, diese Lücken zu schließen, also ich habe ja das lückenhafte Versorgungsangebot angesprochen, die Situation, weshalb es für Frauen auch schwierig ist, die Angebote anzunehmen. Wir haben auch gesehen, dass es auf Seiten der Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, verschiedene Barrieren gibt, dass Einrichtungen nicht durchführen, dass Räumlichkeiten nicht vorhanden sind, dass auch das Weiterbildungsangebot nicht da ist, dass die fachärztliche Weiterbildung das nicht drin hat. Das sind alles Ansatzpunkte, die eigentlich klar sind. Und unser Eindruck ist auch, oder unser Ergebnis ist auch aus unseren Ärztinnen und Ärztebefragungen, dass auch hier seitens der Gynäkologin starker Handlungsbedarf gesehen wird.
Vielen Dank dafür. Dann genau, gehe ich auch gerne noch mal auf Ihre Sachdaten ja auch ein, einfach um das noch mal gerne hier hervorzubringen. Es gibt ja Daten darüber wahrscheinlich, wie viele Frauen möglicherweise wirklich Kinder bekommen, weil sie keinen rechtzeitig erreichbaren Termin für einen Schwangerschaftsabbruch erhalten können. Welche Auswirkungen unter anderem hat das auch auf die betroffenen Frauen und die Kinder im Gesundheitssystem? Und wie sind die Zahlen dazu?
Also mit Zahlen hierzu kann ich nicht dienen, auch nicht mit Ergebnissen. Es gab auch bei unserer Studie keine Anhaltspunkte, dass das in einem wirklich größeren Umfang passiert. Wie gesagt, wer unbedingt Schwangerschaftsabbrüche braucht, diese Frauen, die organisieren das auch selber und sind in der Lage. Die Frage ist mehr, was müssen sie dafür in Kauf nehmen, unter welchen Bedingungen passiert das?
Vielen Dank dafür. Dann möchte ich tatsächlich ganz mutig auch noch eine Frage an Herrn Thüssing wenden. In seiner Rolle hier als Jurist tatsächlich. Während die Gewissensfreiheit für einzelne Ärztinnen gilt, ist unklar, ob sie auch für Klinikträger greift. Wie ist es verfassungsrechtlich zu bewerten, wenn kirchliche Krankenhäuser aufgrund der Gewissensfreiheit nicht dazu verpflichtet werden, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, obwohl sie durch den Gesetzgeber dazu verpflichtet sind, gemäß der Bedarfsplanung eine ausreichende Gesundheitsversorgung sicherzustellen?
Sehr herzlichen Dank für die Frage. So mutig muss man gar nicht sein, um Juristen zu fragen. Es ist in der Tat aktuell diskutiert. Ich will darauf hinweisen, dass sich natürlich ein Krankenhausträger nicht auf die Gewissensfreiheit berufen kann, weil nur Menschen haben Gewissen, nicht über GmbHs oder Aktiengesellschaften. Aber ein Krankenhaus kann bislang nach gegebenem Recht frei entscheiden darüber, ob sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten wollen oder nicht. Da muss man noch nicht mal ein kirchlicher Träger sein, das kann auch ein weltlicher Träger sein. Das Entscheidende ist dann, das Land steht in der Verantwortung, hinreichende Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruches zu gewährleisten. Solange das der Fall ist, ist kein oder unabhängig davon ist das einzelne Krankenhaus dazu nicht verpflichtet. Es bedarf also gar nicht des Rückgriffs auf die kirchliche Selbstbestimmung oder die Gewissensfreiheit. Es gibt sich vielmehr daraus, dass hier das Krankenhaus selber wählen kann, ob es diese Leistung anbieten oder nicht.
Vielen Dank dafür. Oft hört es sich aber so an, auch wenn kirchliche Träger ja sehr gerne öffentliche Gelder generieren. Ja. Meine letzte Frage würde dann noch mal tatsächlich auch an Herrn Knittel gehen. Über die Notwendigkeit einer verbindlichen Bedarfsplanung und ausreichend Angebote zur Versorgung sicherzustellen. Die Zuständigkeit ist ja hier auch noch gefragt. Wäre da die GKV in der Bedarfsplanung möglich?
Wir sind in unseren Gesprächen auf eine sehr heterogene Landschaft in Deutschland gestoßen, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie die Bedarfsplanung eigentlich sieht. Wer jetzt da direkt das koordinieren könnte, wer da reingehen sollte und auch Chancen hätte, das zu machen, das wäre, ist die Frage. Notwendig und sinnvoll wäre es in jedem Fall auch, um verlässliche Kriterien zu bekommen.
Vielen Dank. Ja, dann sind wir am Ende des Fachgesprächs, beziehungsweise am Ende der Fragerunde und damit auch am Ende des Fachgesprächs. Und ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen für die konzentrierte Beantwortung der Fragen bedanken, Ihnen, die zu uns gekommen sind, um uns hier mit Ihrer Expertise zur Verfügung zu stehen. Darf ich einen guten Nachhauseweg wünschen und noch eine gute Restwoche und dem Rest des Ausschusses auch noch einen schönen Tag. Und einige davon sehen mich oder wir sehen uns heute Nachmittag um 16 Uhr. Da haben wir nämlich die nächste Anhörung. Also vielen Dank und bis demnächst.